Ihr gehört untenrum, ich bin Naomi und heute gibt es eine Spezialfolge zum Thema Verhütung für Männer und Menschen mit Penis. Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit der Sexuellen Gesundheit Schweiz entstanden, und zwar anlässlich vom Weltverhütungstag, der am 26. September war. Ich rede mit drei Leuten, die drei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Da wäre als erstes mal der Johannes Frey. Er hat sich als Privatperson auf die Suche gemacht nach den Gründen, wieso es so wenig Verhütungsmöglichkeiten gibt für Männer und Menschen mit Penis. Dann aus zweit habe ich Fabian Hennig am Mikrofon. Er ist Doktorand am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und er wird ein paar von den Fragen, die Johannes hat aufgeworfen, versuchen zu beantworten und gibt uns auch einen historischen Kontext zum Thema. Und dann zum Schluss hören wir noch Martha Krüger. Sie ist Beraterin und Fachfrau für sexuelle Gesundheit und Familienplanung in Biel. Wir hoffen, euch mit dem einen Einblick zu geben in ein Thema, das unserer Meinung nach noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit ist und wo noch sehr viel Handlungsbedarf besteht. Viel Spass beim Hören. Hier ist der Johannes.
Johannes, willkommen bei unserem Podcast und vielen Dank, machst du mit. Du erzählst uns heute ein bisschen von dir und deinen Erfahrungen und deiner Auseinandersetzung mit Verhütung für Männer oder für Menschen mit Penis. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen es so wie normalerweise bei untenrum, und zwar, dass der Mann einfach anfängt erzählen, wo es hat angefangen. Und weil es jetzt um Verhütung geht, kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es am Anfang war, wo du hast angefangen Sex zu haben, wie hast du da verhütet und was für Gedanken hast du dir dazu gemacht?
Mhm. Also ich habe das erste Mal mit 18 gehabt. Was ich damals gefunden habe, war ein bisschen Sport, aber ich glaube, das ist völlig im Rahmen, das ich noch erklärt habe. Und ich habe das gleichzeitig, also ich habe meine Freundin entjungfert und sie mich. Und wir haben darum beide einfach nicht so eine Ahnung gehabt, wie das Ganze funktioniert, und haben von dem ganzen Sexualunterricht und den Sachen, die man mitbekommt, gab es schon recht Panik gehabt, dass jetzt ich nicht schwanger werde. Ich glaube, wir haben auch Panik gehabt, dass wir Geschlechtskrankheiten bekommen, obwohl das völlig wahnwitzige Idee war. Und wir haben damals beschlossen, dass wir mit Kondom und mit Pille verhüten. Einfach zum super sicher sein. Und das ist eigentlich ganz gut gegangen. Und es war ein bisschen kompliziert gewesen, ich glaube, für sie am Anfang an die Pille zu denken. Und wir mussten uns immer gegenseitig so irgendwie erinnern, dass sie es nicht vergisst. Was so ein anderer Panikmoment da gesorgt hat. Und das war relativ teuer gewesen, das erinnere ich mich noch. Und wir haben es dann mal abgemacht, dass wir es teilen. Wir haben Kosten für die Pille geteilt. Und ich habe mich nicht getraut, Kondom zu kaufen, darum habe ich die von meinem Vater einfach geklaut.
Du hast dich nicht getraut?
Nein, ich habe mich nicht so getraut. Nein, ich bin das erste Mal recht rot angelaufen. Ich bin intelligenterweise in eine Apotheke gegangen und musste fragen, wo die das sind, was nicht geholfen hat. Aber ja, das war doch der Anfang gewesen eigentlich.
Das heisst, er hat eigentlich das Recht, es ist eigentlich mit einer Angst einhergegangen, vom können schwanger sein.
Ja, und ich glaube, weil wir auch noch nie Sex gehabt haben, hat es irgendwie gar nicht so einen Unterschied gemacht. Also jetzt, unterdessen wissen wir ja, dass es schon anders anfühlt. Es ist nicht Tag und Nacht, aber ohne Kondom ist es schon ein bisschen schöner. Und wir haben es damals gar nicht gewusst, und es ist, glaube ich, okay gewesen. Wir haben auch nicht wirklich, ich habe das Gefühl, wir haben nicht wirklich viele Alternativen gehabt, oder wir haben sie nicht können. Von dem, was wir so mitbekommen haben, es hat viele gegeben, oder das Kondom eigentlich. Spirale, glaube ich, gar nicht mal, noch nicht mal, oder irgendwie, ist nicht auf unserem Radar gewesen, irgendwie.
Wie seid ihr aufgeklärt worden?
Offiziell über die Schule und eigentlich über das Internet, glaube ich schon. Meine Eltern sind beides Psychologen und haben mir damals so ein Buch geschenkt. Für Jungs, wie man halt das Ganze so macht, und haben immer wollen, das besprechen mit mir, und ich habe mich überhaupt nicht mit meinen Eltern anschauen. Und das bin ich immer ein bisschen ausgewichen. Und ich glaube, ich habe nachher schon die meisten Informationen einfach so ein bisschen selber zusammengesucht. Und ich glaube, ihr ist es endlich gewesen.
Und in der Schule haben sie nach in dem Fall nicht gesagt, was es für verschiedene Verhütungsmethoden gibt?
Ja, also das meiste, was ich mich da erinnern kann, von dieser dem Sexualunterricht, ist eigentlich Bilder gewesen für irgendwelche Geschlechtskrankheiten, so im Endstadium, wo es nie gibt. Oder? Also, es war richtig wüst. Und Verhütung war Kondom gewesen. Wir haben uns ein Kondom an einer Banane anziehen, sicher. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Und Pille war noch gewesen. Aber so Kupferspirale und Sachen haben wir gar nicht wirklich diskutiert. Oder es ist einfach irgendwie untergegangen im Ganzen.
Und wie ist es dann weitergegangen für dich? Also, hat es irgendwann einen Turning Point gegeben, wo du hast angefangen, dich mit der Verhütung auseinanderzusetzen, wo auch du kannst brauchen, einmal abgesehen vom Kondom?
Ja, ich finde, es hat so zwei Momente gegeben. Das eine war eben mit der ersten Freundin noch. Sie hatte Jasmin-Pille damals. Und gerade in dem Zeitraum sind die Lungenembolie-Fälle aufgekommen oder so sehr publik gemacht worden, wo man noch mit der Pille in Verbindung gebracht hat. Und wir haben dann entschieden, dass nur das Kondom selber doch irgendwie zu risky war. Und dass es aber doch irgendwie keine Alternative gibt zur Pille. Und dass wir es einfach so weitermachen müssen. Also irgendwie, es notwendig, das Risiko ist quasi. Irgendwie. Und die Pille hat ihr noch bei Menschbeschwerden auch noch ein bisschen geholfen. Das hat, glaub, auch noch ein bisschen, war recht nice für sie gewesen. Meine zweite Freundin hat nachher aber viel, viel mehr Nebenwirkungen gehabt. So das ganze Spektrum von Lustlosigkeit, Depression, Akne, wirklich so alles. Und sie hat es dann absetzen. Was ich auch voll verstehe. Und ich persönlich auch nicht unbedingt Hormone nehmen, wenn ich das nicht müsste. Und dann haben wir ja schauen, was es so gibt für Alternativen. Aber man hat auch gemerkt, eigentlich, es ist wie so impliziert. Wenn du nach Verhütungsmethoden suchst, bekommst du einfach nur Resultate für Frauen. Du suchst sehr spezifisch nach etwas für Männer. Und dann kommst du sehr schnell so auf so ein bisschen, sagen wir, so ein bisschen weirde Webseiten, die so ein bisschen alt sind. Es gibt eine Methode, die ich am coolsten finde, ist das die Risug-Methode. Und die ist einfach so eine uralte Webseite, und du schaust an und denkst, das kann nicht offiziell sein. Und in so offiziellen Zusammenstellung gibt es halt selten die zwei, drei Methoden, die es für Männer auch noch gibt. Abgesehen vom Kondom hat sie mal die Pille für einen Mann gegeben, die nachher lustigerweise aber gecancelt worden ist, weil sie zu viele Nebenwirkungen hat, wo genau die gleichen Nebenwirkungen sind wie bei den Frauen. Das war so ein riesen Zeug damals. Und abgesehen von dem gibt es noch so Unterhosen. Das ist lustig, wie so Unterhosen, die einfach die Hoden mehr an den Körper drücken. Und wenn die Hoden näher am Körper sind, werden sie wärmer. Und es reicht, dass die Spermien im Hodensack absterben. Ich glaube, die Römer haben das früher schon gemacht. Sie haben einfach ihre Hoden in warmem Wasser gebadet vor dem Sex. Und haben, glaube ich, recht Erfolg mit dem. Wenn man die Unterhosen auch regelmäßig braucht, man muss sie mehr als 10 Stunden pro Tag tragen, irgend so etwas, dann ist das, glaube recht sicher. Aber es ist halt einfach sehr unpraktisch, irgendwie so die Unterhosen anzuhaben, und du musst 10 Stunden am Tag machen, und dann solltest du eigentlich auch noch zum Arzt gehen, regelmäßig, glaube ich, um das überprüfen, ob das wirklich stimmt. Und wenn es mal vergiss ist, oder wenn es mal halt sehr kalt ist, irgendwie, geht es halt nicht. Und es ist schon noch, es ist schon nicht einfach, es ist einfach nicht praktisch irgendwie. Und das Zweite, was es gibt, das ist mein absoluter, also quasi noch, Vasektomie gibt es ja auch. Mhm. Oder? Also einfach Samenleiter durchtrennen, ist auch sehr sicher. Kann man sogar, glaube ich, irgendwie rückgängig machen in gewissen Fällen. Und das Verfahren, das ich vorhin gesagt habe, das heißt Risug. Das heißt Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance. Sehr fancy. Und das ist eigentlich wie eine Vasektomie, aber anstatt dass du das dann eigentlich durchtrennst, musst du einfach ein Schäl reinspritzen, wo der quasi blockiert. Und das finde ich eigentlich super cool. Und das kannst du noch einfach, wenn du ein Kind haben, kannst du noch wie eine zweite Spritze reinspritzen, und dann löst sich die Blockade wieder auf, und dann ist sie erledigt. Das hat irgendwie, wenn du eine Spritze hast, hat das irgendwie 10 Jahre, es ist voll safe, es gibt fast keine Nebenwirkungen. Das ist eigentlich cool. Das hat, glaube ich, in den 80er Jahren hat das indische Professor hat das entwickelt. Und seitdem hinkt es so ein bisschen. In Indien gibt es, glaube ich, jetzt Phase 3 Versuche an Menschen. Die haben schon Versuche gemacht an Affen, die sehr erfolgreich waren. Keiner von den Affen ist schwanger geworden. Und jetzt machen sie Versuche an Menschen. Und es gibt zwei Firmen in Amerika, und die forschen an dem, aber ich glaube, es ist sehr schwierig für sie. In Indien hat es das Problem gehabt, dass es keine Freiwilligen gab für die Versuche. weil viele Männer halt eigentlich überall auf der Welt immer noch das Gefühl haben, dass es wirklich Frauensache ist und dass sie eigentlich zu viel etwas angeht. Und es fehlt ihnen halt auch das Geld, weil grosse Pharmaindustrie das jetzt eigentlich nicht. Aber es wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr coole, sehr coole Idee.
Das heißt, du hast das einfach gefunden, aber hast dann gesehen, das ist weder erhältlich noch legal in dem Sinn, weil es einfach noch nicht getestet ist worden oder noch zu wenig wissenschaftliche Evidenz dazu gibt. Und wie ist es denn jetzt? Also wie tust du jetzt verhüten und wie bist du dann mit dem umgegangen? Also du hast mir vorher auch erzählt, dass du dann bei Männer.ch hast angeklopft und hast gesagt, du interessierst dich für das Thema. Also das heisst, es ist etwas, was dich dann länger noch hat umtrieben.
Ja, ich habe so, einerseits finde ich, es ist echt noch wichtig, dass man in einer Partnerschaft so Sachen irgendwie teilt. Und ich verstehe völlig, besonders nach der Erfahrung mit meiner zweiten Freundin, die eben sehr viel Nebenwirkungen hat, verstehe ich auch voll, dass man als Frau nicht unbedingt will, Hormone zu sich nehmen. Es gibt sicher Momente, wo das sinnvoll ist, eben zum Beispiel, wenn man Demenzbeschwerden hat oder so, kann das sicher sinnvoll sein. Aber ich glaube, ich würde es nicht wählen. Und ich finde es wichtig, dass man es irgendwie teilt. Das eine. Und das andere ist auch, dass ich gerne auch Sicherheit hätte für mich selber. Ich habe eine unangenehme Erfahrung mal mit einer Partnerin. Und zwar haben wir in der Hitze des Gefechts haben wir halt das Kondom vergessen oder weggelassen. Und es war gerade ein fruchtbarer Tag gewesen. Und wir haben beide in Panik geschoben. Und ich habe gefunden, hey, kein Problem, gib die Pille danach. Kann man erledigen, das Problem kann man lösen. Und sie hat gefunden, das will sie nicht. Sie will viele danach eigentlich nicht nehmen. Sie gibt es auch schon ein bisschen älter, sie gibt es auch schon 32. Ich sei doch sicher auch ein guter Vater und wenn es passiert, dann passiert es halt. Und ich habe mich dann recht ausgeliefert gefühlt, irgendwie. Selbstverständlich kann ich ihr und wollte ich ihr auch nicht reinreden, was sie mit ihrem Körper macht. Und, aber trotzdem ist es auch irgendwie mein Leben gewesen, wo so ein bisschen ich habe auch in mein Leben vor mir vorbeiziehen gesehen irgendwie und gefunden, ich bin schon noch nicht bereit, jetzt Vater zu werden. Irgendwie. Und ich habe gefunden, wenn ich sie wäre, würde ich die Pille einfach nehmen. Und sie hat gefunden, nein, das will sie nicht. Und das verstehe ich auch teilweise. Und ich habe irgendwie gefunden, besonders wenn man Single ist, dann wird man vielleicht doch zwischendurch so ein bisschen die Sicherheit für sich selber auch haben. Dass man nicht, also ich nicht abhängig bin, bevor eine Frau ihre Pille nimmt oder dass eine Frau eine Spirale hat, sondern dass ich auch selber entscheiden kann, hey, ich will kein Kind haben. Und das Kondom ist nicht schlecht, aber es gibt halt sehr viele Momente, wo es halt nicht so gut funktioniert. Und teilweise ist es so schwierig zum Brauchen und eben, es kann vergessen gehen. Es kann, halt, wenn man das Ganze im Portemonnaie umdreht zum Beispiel, funktioniert es vielleicht auch nicht so gut. Oder? Und ich habe halt einfach ein bisschen die Situation nicht mehr haben und ich will mehr Sicherheit haben und mehr Kontrolle haben über das Thema auch selber, weil es doch etwas ist, wo sehr einschneidende Veränderungen sein kann.
Ja, und es ist auch einfach, wie wir vorher gesagt haben, es ist auch einfach ein feministisches Thema. Es geht um gleiche Verantwortung und dass beide gleich viel zu sagen haben bei so einem mega wichtigen Thema, wo Fruchtbarkeit und Reproduktion halt dann wirklich sind. Und wie ist es dann weitergegangen? Also, wo stehst du jetzt? Vielleicht sind wir ja schon im Moment, wo du jetzt bist.
Ja, ich habe nachher ein bisschen mehr noch versucht nachzuforschen und habe wirklich nichts gefunden. Abgesehen von dem, was ich schon gesagt habe. Und im Moment bin ich einfach so ein bisschen am Warten auf das eine Verfahren, weil ich finde, dass, zumindest auf Papier, das quasi nur Vorteile und eigentlich kein Nachteil. Und im Moment bin ich halt außerhalb von einer Partnerschaft mit einem Kondom verlieren. Ist auch das Einzige, was Krankheiten schützt. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht, abgesehen vom ganzen Kinderbekommen-Thema. Und in Partnerschaften ist doch halt der Leider wieder meistens auf der Frau oder auf der Person mit einer Vagina. Und finde ich, muss sie eigentlich entscheiden, was für die Person am besten ist. Oder? Aber das Thema ist ja nicht wirklich so weit verbreitet. Es gibt sehr wenige Leute, die über Verhütung für Männer reden, oder?
Was glaubst du, was ist der Grund für das?
Sicher einerseits Sexismus, Patriarchat. Es gibt sicher viele Männer, die sich nicht dafür interessieren, die finden, es ist Frauensache. Und einfach halt finden, hey, ich wecke das Kind und das soll meine Freundin oder meine Partnerin halt sich machen, dass es halt funktioniert. Ich glaube aber andererseits, dass es irgendwie für Männer im Moment nicht wirklich Alternativen gibt. Und wenn ich von dem Risikoverfahren mal mit jemandem geredet habe, ich glaube, es hat noch nie jemand gehört. Und das Gefühl, dass es mehr pusht würde, oder wenn man unter Männern auch mehr über das würde reden, dann würden wir auch merken, dass es für uns auch Vorteile hat.
Redest
Also,
du mit deinen
einerseits sicher.
Freunden drüber?
Ja, sicher. Aber eben, die meisten können es nicht. Oder sagen halt, ja, das Kondom braucht man halt, aber ja, das gibt es ja nicht.
Und was nimmst du so wahr? Wie ist so die Einstellung von den Männern oder Menschen mit Penis um dich herum? Sind die offen gegenüber dem? Oder ist es wirklich so, dass, wie du hast gesagt, sie sich nicht dafür interessieren oder sie das einfach noch nie in Betracht gezogen? Was ist dort so die Stimmung?
Ich glaube, in meiner Bubble jetzt wäre sehr viel bereit, so etwas zu machen. Einerseits eben aus dem feministischen Aspekt, andererseits aber auch aus dem Sicherheitsaspekt. Was ich merke, es gibt, wenn man Sachen hat, die meisten Leute wissen nicht viel darüber. Das ist die grösste Hürde, finde ich. Und die zweite Hürde ist noch, vielleicht finde ich immer so ein bisschen lustig, ich habe noch so, ja, aber wenn es blockiert wird, zum Beispiel dem jetzt, der explodiere ja meine Hoden irgendwann. Und so, wieso das, wie sagt man denn, die Voreingenommenheit, also ein bisschen das Unwissen, wie das genau funktioniert, weil es passiert ja nicht. Sperren mir im Hodensack, wenn die nicht gebraucht werden, sterben sie einfach ab und werden wieder aufgenommen. Und es gibt so einen Zyklus. Und es ist voll kein Problem. Und es hat auch bei dem Fahrtspur selten auch wirklich gegeben. Aber es ist so ein bisschen, ich will nicht, dass man das mit der Spritze irgendetwas reintut oder so. Ich glaube, so die Ängstlichkeit und das, ja, schon so ein Pushback dagegen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass historisch gesehen Frauen halt viel mehr unterdrückt worden sind. Und durch das, zumindest, ich glaube, es beschränkt sich ein bisschen auf unsere Bubble, aber so, vor allem in unserer Bubble sich auch viel mehr mit dem jetzt aktiv auseinandersetzen. Es gibt sehr viele Bücher über Vulvas, über Vaginas und über weibliche Sexualität, weil es halt so ein ist Tabuthema gsi früher. Und männliche Sexualität ist nie so ein, oder Geschlechtsteil ist nie so ein Tabuthema gsi. Aber darum ist auch nie so explizit auf diese Art behandelt worden. Du findest viel mehr Bücher über weibliche Sexualität als über männliche Sexualität. Im Moment. Und ich habe das Gefühl, weil es so ein selbstverständlich gsi für Männer oder Menschen mit Penis, einen Penis zu haben und den auch zu brauchen. Und halt doch das, wie so der Standard halt war, hat man sich auch nicht so sehr mit dem beschäftigt. Eben zum Beispiel, wie funktioniert das genau mit der Spermie? Was passiert, wenn man jetzt Orgasmus hat für drei Wochen? Oder? Und jetzt sehen immer mehr Frauen, die mit einem Spiegel ihre Vulva anschauen, das ist schon super. Aber es gibt sehr wenige Männer, die das bis jetzt gemacht haben, wahrscheinlich. Und ich glaube, dort hinken Männer wie so ein bisschen hinterdrein im Moment. Und ich hoffe, dass das auch Sexualität, nicht auf körperlicher, sondern mehr auf emotionaler Ebene, auch dort, Männer beschäftigen sich viel weniger mit dem. Und ich hoffe, dass das in Zukunft auch sich ein bisschen verändert und auch Männer so ein bisschen auf den Zug aufspringen und sagen, hey, ich kann wissen, was genauer wissen, was in meinem Körper jetzt passiert. Und eben, das ist mit dem Zyklus, habe ich jetzt auch nie gehört. Und mich hat es auch schon, ich weiß auch wissen, wie das funktioniert. Und auch, wie ich Sexualität erfahre und das auslebe. Und ich glaube, mit dem kommt das automatisch so ein bisschen ins Gespräch, wenn es mehr aufkommt, kommt das automatisch. Es wäre natürlich sehr zu begrüßen, wenn auch von Politik oder von Industrie da mehr einen größeren Push gäbe. Weil Technologie existiert ja, Ideen existieren ja. Wie ich vorhin gesagt habe, seit den 80er Jahren gibt es die Idee. Das sind was 40 Jahre her jetzt. Und wir können das Corona eine Impfung in einem Jahr entwickeln für ein neues Virus. Es wäre schon möglich, innerhalb von 40 Jahren ein Verschiedenungsmittel für einen Mann auf den Markt zu bringen. Aber ich glaube auch, rein wirtschaftlich her ist es halt irgendwie gäbiger, an einer Frau oder an einer Person mit einer Vagina jeden Monat eine Pille zu verkaufen, anstatt eine Spritze für 10 Jahre, die noch auch keine Wirkung hat. Oder? Und ich würde eigentlich noch cool finden, wenn so die Politik oder auch Gesellschaft dort ein bisschen mehr wird, so ein bisschen, dass sie aufnehmen und sagen, hey, wir unterstützen das jetzt, wir reden darüber, wir fördern das. Und ich glaube, dann wird es plötzlich mal sehr schnell gehen. Ich glaube, wenn es dann auch das gäbe, die Nachfrage wäre da, bin ich sicher.
Lieber Fabian, schön bist du bei uns. Du redest heute über Verhütung und Männer. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Woraus besteht deine Forschung? Und wieso fasziniert dich dieses Thema?
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Fabian Hennig. Ich bin Geschlechterforscher. Und derzeit arbeite ich an einer Doktorarbeit zum Thema neue männliche Verhütungsmethoden am DFG-Graduiertenkolleg der Unimedizin Mainz. Und dort beschäftige ich mich ausgehend von der Frage, warum es sowas wie eine Pille für den Mann noch nicht gibt, obwohl es seit 60 Jahren die Pille für die Frau gibt, das ja ein erklärungsbedürftiger Bias ist sozusagen. Genau, beschäftige ich mich damit, wie es dazu kommt oder warum es eben noch keine neuen männlichen Verhütungsmittel gibt. Und ich schaue mir da nicht nur die Pille an, sondern allgemeine hormonelle Verhütungsmethoden und auch sogenannte thermische Methoden, die mit Wärmeapplikationen an den Hoden arbeiten.
Jetzt ist es ja so, dass in der Schweiz gibt es seit den 60er Jahren die Pille, in Deutschland glaube ich auch. Und die wurde ja für die Frau konzipiert und ist bis heute nur für Frauen verfügbar. Das heißt, wenn es jetzt ums Thema hormonelle Verhütung geht, dann liegt das in der Verantwortung der Frau. Wieso ist das so? Wieso wurde nicht von Anfang an das in die Hände des Mannes gelegt?
Ja, also da muss man ein bisschen zurückgehen historisch. Einerseits hängt das damit zusammen, dass historisch gesehen Verhütung sehr weit im Bereich männlicher Verantwortung lag. Also noch Anfang des 20. Jahrhunderts waren Coitus interruptus und Kondom die vorherrschenden Methoden, aber allerdings auch relativ unsichere Methoden, sodass es zu einer hohen Zahl an ungewollten Schwangerschaften kam. Und die Frauenbewegung oder Teile der Frauenbewegung ab den 20er Jahren haben sich dann dafür eingesetzt, dass es neue Methoden für Frauen gibt. Und das passte auch ganz gut zusammen mit so einem bevölkerungsplanerischen Diskurs, der wollte, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sich nicht so sehr vermehren, also die Armen und die vermeintlich rassistisch Minderwertigen. Und so fokussierte sich dann eben der Fokus der Forschenden auf Frauen aus der arbeitenden Klasse sozusagen. Und die Hormonforschung beginnt auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und naja, in den 50er Jahren intensiviert sie sich im Grunde und dort werden dann Anstrengungen unternommen, ein neues Verhütungsmittel, eine Pille für die Frau insbesondere zu entwickeln. Und das geht relativ schnell, also innerhalb von, weiß nicht, 10, 15 Jahren wird dann dieses Mittel entwickelt und auf den Markt gebracht in den USA und in Europa. Und damit wird dieses Geschlechterarrangement der Verhütung, das wir heute kennen, also sie verhütet, er lässt verhüten, sozusagen ins Leben gerufen und stabilisiert. Also das sozusagen, dieses Arrangement, wie wir es heute kennen, ist eigentlich historisch noch gar nicht so alt, aber es erscheint uns dann doch als irgendwie selbstverständlich. Jedenfalls ist das sozusagen die Folie vor dem Hintergrund, dass da heute eben auch so Kritiken dran geäußert werden.
Also du fokussierst dich ja auf das Thema Verhütung für Männer. Wo hat das seinen Anfang genommen und wo steht das heute?
Ja, also ich meine, so Methoden wie den Coitus interruptus sind schon im Alten Testament bekannt gewesen. Das Kondom wurde so um 1500 erfunden als ein Mittel, was aus Tierdärmen oder Seide hergestellt worden ist und insbesondere der Verhütung von Syphilis galt, also von geschlechtsübertragbaren Geschlechtskrankheiten. Und die moderne Forschung an neuen Mitteln, die auch reversibel sind, die man auch wieder rückgängig machen kann, die beginnt auch eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gibt es erste Hinweise darauf, dass es so etwas wie einen Prozess der Spermienbildung gibt, die Spermatogenese, und die neuen Methoden versuchen dann diesen Prozess zu beeinträchtigen auf verschiedene Arten und Weisen. Interessanterweise ist die Hormonforschung beim Mann, also die Forschung zu neuen Verhütungsmitteln für Männer, fängt erst in den 70er Jahren an, also etwas später als die für Frauen, und plätschert dann auch erstmal so vor sich hin. Also da fehlen dann die Mittel und es kommt auch zu diversen Studienabbrüchen. Aber vor den 70er Jahren wird auch schon von Einzelpersonen jedenfalls an diesen thermischen Methoden gearbeitet, also am Bodenbad und auch an Verhütungsunterhosen. Das ist allerdings ein Kapitel, das heute weitestgehend unbekannt ist. Und das fand ich auch eine der großen Überraschungen an meiner Arbeit, diese Methoden und diese MedizinerInnen gefunden zu haben, die dann eben diese Entwicklung machen, die heute ja fast in Vergessenheit geraten sind.
Kannst du rasch erklären, was man unter Verhütungsunterhose und Hodenbaden versteht? Für die Leute, die das noch nie gehört haben?
Ja, gerne. Das, für die Leute, die das noch nie gehört haben, das hört sich vielleicht manchmal erstmal so ein bisschen skurril an. Bei den thermischen Methoden wie dem Hodenbaden oder der Verhütungsunterhose geht es jeweils darum, die Hoden zu erwärmen. Also die hängen ja außerhalb des Körpers, um unterhalb der Körpertemperatur zu bleiben. Und die thermischen Verhütungsmethoden machen es sich zunutze, die Prozesse der Spermienbildung zu unterbinden, indem sie eben Wärme hinzufügen. Also beim Hodenbad wären das dann etwa 45 Minuten tägliches Hodenbad bei 45 Grad. Bei den Unterhosen arbeitet man mit geringeren Temperaturerhöhungen. Da reicht es, die Hoden auf Körpertemperatur zu halten. Es gibt keine größeren, aktuelleren wissenschaftlichen Studien dazu. Es gibt aber sehr viele Hinweise aus der Geschichte der Medizin, dass das zumindest die Spermienzahl erheblich senkt. Die Männer, die damit experimentiert haben, haben dann selber Spermiogramme vorgenommen, also eine Fruchtbarkeitsuntersuchung beim Mann, um die Spermien auszuzählen und deren Qualität zu beurteilen. Aber sowas wie so ein Pearl-Index oder sowas haben wir da jetzt nicht vorliegen, der dann die Sicherheit, die Schwangerschaften zu verhüten, verbriefen würde. 45 Minuten am Tag sind ja auch schon, also sind schon recht aufwendig, ne? Also die Männer, die das machen, beschreiben das auch als einen gewissen Aufwand und sehen das aber auch als eine Möglichkeit, ihren Körper besser kennenzulernen.
Du führst Gespräche durch mit Männern, die tatsächlich damit experimentieren. Wer ist dir da begegnet? Das würde mich einfach noch interessieren. Vielleicht kannst du so eine Begegnung nachzeichnen oder damit man auch ein bisschen versteht, was die Motivation ist von diesen Männern.
Ja, also ich habe schon mit ein paar Männern gesprochen, welchen, die das historisch gemacht haben, also zum Beispiel einem ehemaligen Mitglied der Züricher Hodenbadegruppe, die in den 80er Jahren dort aktiv war. Aber ich habe auch mit Männern gesprochen, die das heute praktizieren. Und ja, also ich kann da gar keine verallgemeinerbaren Aussagen zu treffen, weil das, wie gesagt, so einzelne Interviews waren. Und das wäre auch gar nicht mein Anspruch, statistisch irgendwie zu verallgemeinern. Aber bei allen kann man vielleicht sagen, dass da schon auch Fragen von Geschlechtergerechtigkeit und den eigenen Körper besser kennenzulernen, dass das so zentrale Motive waren. Aber eben auch natürlich die Frage irgendwie, wie kann ich selber meine eigene Fruchtbarkeit regulieren? Also Männer haben ja durchaus auch eigene Interessen unter Umständen, die eigene Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Also so ein Kinderwunsch ist ja auch nicht automatisch da. Ja, auch ganz unabhängig von der Methode. Also es gab auch in den, 80er Jahren so diese Diskussion um den neuen Mann. Und es gab dann Männer, die sich stolz ihre Vasektomie-Buttons an die Brust geheftet haben. Also es gab damals auch schon so eine Vasektomie in der Männerbewegung oder sowas. Und heute haben wir auch, also ich spreche jetzt hier von deutschen Zahlen, dass ungefähr 40% der sexuell aktiven Männer eben auch sagen, sie verhüten mit Kondom. Das ist ja auch nicht unerheblich. Da gibt es schon Da gibt es schon eine bemerkenswerte Minderheit, die sich auch für verantwortlich in Sachen Verhütung hält. Ich würde sagen, das hat sich im Verlauf der Zeit ein bisschen verändert. Also immer mehr, nachdem sich mit der Pille diese eindeutige Arbeitsteilung, sie verhütet, er lässt verhüten, etabliert hat, hat sich ja auch in anderen Bereichen sowas wie so eine partnerschaftliche Ideologie, so ein Anspruch, dass man sich gewisse Aufgaben in einer Paarbeziehung teilt, durchgesetzt. Also das gilt genauso für den Haushalt zum Beispiel, dass heute viele Leute sagen würden, das teilen wir uns zumindest, also zumindest würden sie sagen, dass sie sich das teilen. Ob sie es umsetzen, ist eine andere Frage. Und ich glaube, ganz ähnlich ist das mit der Verhütung, dass wir da auch so einen Trend beobachten können, dass immer mehr Männer sagen, das ist Verhütung ist nicht allein Frauensache, sondern das ist auch Männersache und es ist eine Sache, die im Paar ausgehandelt wird. Es gibt ja auch so Sachen, staatliche Politik adressiert ja auch immer mehr den aktiven Vater. Es gibt so neue Leitbilder von Männlichkeit. Also die meisten Männer, die heutzutage Kinder in die Welt setzen, haben sich das schon irgendwie überlegt und wollen auch eine mehr oder weniger aktive Rolle im Leben ihrer Kinder spielen und in der Erziehung beispielsweise. Da hat sich auf jeden Fall was verschoben. Und in dem Zusammenhang, das vermuten einige Studien, die ich gelesen habe, ist dann eben das auch eine viel bewusstere Entscheidung. Also und dann ist halt liegt die Reflexion darauf, dass man fruchtbar ist, nah, dann liegt es vielleicht auch näher, selber dann da aktiv zu werden. Aber wie gesagt, das ist vor allen Dingen, würde ich sagen, erstmal jetzt so auf einer normativen Ebene ziemlich offensichtlich. In der Praxis ist es natürlich nach wie vor so, dass sogenannte weibliche Methoden dominieren.
Und da ist ja die Wissenschaft nicht unschuldig daran. Du hast es mir auch vorhin kurz in der Mail gesagt, dass es diverse Studien gab, die dann aber abgebrochen wurden, unter anderem eine WHO-Studie. Kannst du was darüber erzählen? Was ist da passiert? Also wieso wurden die abgebrochen? Was stecken da für Mechanismen dahinter?
Genau, also erstmal ist es bemerkenswert, dass überhaupt die WHO in dem Bereich forscht. Also normalerweise ist der Bereich der Medikamentenentwicklung, das fällt in den Zuständigkeitsbereich der Pharmaindustrie in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Und die hat sich aber lange nicht so richtig interessiert für diesen Markt. Also ging wohl davon aus, dass dieser Markt nicht existiert, dass es die Kunden nicht gibt, dass die Männer nicht wollen oder dass sie zumindest die Nebenwirkungen so scheuen, dass sie das dann nicht umsetzen würden. Und so also hat dann eben ab den 70er Jahren die Weltgesundheitsorganisation da eine zentrale Rolle in der Entwicklung gespielt und hat diverse Studien zu hormonellen Mitteln unterstützt, finanziell und organisatorisch. Und also genau seit den 70er Jahren wird da eben an dem Nachweis gearbeitet, dass man mit verschiedenen Hormonen und Hormonkombinationen die Spermatogenese beeinträchtigen kann und die Sperm Counts zu so einer Schwelle runterdrücken kann, dass der Mann klinisch gesehen als infertil gilt. Und das ist auch dieser Beweis, dass das funktioniert, ist verschiedentlich erbracht worden. Es gab wirklich diverse Hormonstudien, die gezeigt haben, man kann mit hormonellen Mitteln verhütende Effekte, die reversibel sind, erzielen. Und genau, trotzdem hat das bisher nicht dazu geführt, dass solche Präparate zur Marktreife entwickelt worden wären. Und oftmals findet man gar keine großen Begründungen, warum dann jetzt so eine Studie abgebrochen wird. Aber besonders schön kann man das nachvollziehen, bei einer Studie der Phase 2 der Weltgesundheitsorganisation, die 2011 abgebrochen wurde, also gar nicht so lange her. Da hat die WHO eine Kombination aus Implantat und Spritze getestet. Und auch dort zeigte sich eine gute Wirksamkeit. Also es konnten verhütende Effekte erzielt werden. Aber die Studie wurde vorzeitig abgebrochen wegen der Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen sind tatsächlich auch ganz, ganz ähnliche wie die, die wir auf handelsüblichen Packungsbeilagen der Antibabypillen finden. Insofern hatte die WHO da wohl dann auch die Notwendigkeit gesehen, sich da zu rechtfertigen und hat dann so einen Bogen Frequently Asked Questions and Answers herausgegeben, wo sie das durchargumentieren. Und da fällt auf, dass es ein geschlechtlichen Doppelstandard gibt in Bezug auf die Risikobewertung. Das heißt, die Nebenwirkungen, die man Frauen glaubt zutrauen zu können, die traut man Männern nicht zu. Und argumentiert wird das, das finde ich auch sehr interessant, darüber, dass Männer nicht schwanger werden. Und mit der Schwangerschaft geht nämlich den beteiligten Medizinern zufolge ein Thromboserisiko einher, was höher ist als das Thromboserisiko, das durch die Pille verursacht wird. Das heißt, wenn eine Frau die Pille nimmt, dann verhütet sie nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch das Thromboserisiko während der Schwangerschaft. Deswegen gibt es da so ein positives individuelles Kosten-Nutzen-Kalkül bei Frauen, während das bei Männern nicht existiert, weil die werden ja nicht schwanger und deswegen haben sie die gesundheitlichen Risiken allein, aber die Nutzen nicht. Also das ist schon, also da muss man auch nicht Geschlechterforschung studiert haben, um zu merken, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das ein doppelter Standard ist in der Bewertung der Nebenwirkungen.
Ich finde das unglaublich. Und dass man dann aufgrund dessen diese Studie abgebrochen hat, weil man dann dachte, ja, dann bringt es eh nicht.
Ja, auch bei anderen Ansätzen, Implantat und Spritze, hat das in den letzten 20 Jahren erhebliche Rückschritte oder Rückschläge gegeben. Das wird im Großen und Ganzen so jetzt im Moment nicht mehr verfolgt. Es gibt aber Ansätze, Testosteron oder Testosteron und Gestagen, meine ich, also ein Kombinationsgel zum Auftragen auf die Schultern für Männer entwickelt in den USA. Das ist da schon verhältnismäßig weit. Und es gibt auch Ansätze, eine tatsächliche Pille dann für den Mann zu entwickeln auf hormoneller Basis, die auch in den USA jetzt durchgeführt werden. Da hat sich auch nochmal was verschoben. Also die WHO hat sich jetzt auch weitestgehend zurückgezogen aus der Forschung, bedauerlicherweise. Und dafür sind dann US-amerikanische Gesundheitsbehörden als neue Sponsoren und neue Akteure sozusagen aufgetreten in dem Gebiet. Und die treiben jetzt die hormonelle Forschung voran.
Wie lange wird es noch dauern, bis es eine Alternative gibt für den Mann? Eine hormonelle? Weil das sind ja jetzt alles hormonelle Methoden, oder?
Ja, das kann eigentlich keiner so genau sagen. Früher hieß es immer 5 bis 10 Jahre und das traut sich mittlerweile auch niemand mehr zu sagen, weil das seit Jahrzehnten behauptet wird und nie gestimmt hat. Weil wenn eine Studie der Phase 2 irgendwann abgebrochen wird, dann entsteht daraus halt kein Präparat und das kann man vorher nicht so genau sagen. Und die Leute, die da jetzt in den USA relativ weit sind in den Forschungen, gehen davon aus, dass es mindestens 10 Jahre noch dauern könnte. Und das ist sozusagen eine optimistische Einschätzung. Ich weiß immer gar nicht genau, was ich auf diese Frage antworten soll. Ich sage manchmal 50 bis 100 Jahre, ich sage manchmal niemals. So, das kann alles sein.
Liebe Marta, ja. Danke, bist du uns heute verfügbar für ein Gespräch über Verhütung für Männer oder Menschen mit Penis. Vielleicht gerade zum Anfang, kannst du dich kurz vorstellen? Kannst du kurz sagen, wer du bist und was du machst?
Ja, also mein Name ist Marta Krüger. Ich bin aus Lausanne ursprünglich, deswegen mein französischer Akzent auch noch. Ich bin 40 Jahre alt und Fachfrau sexuelle Gesundheit und arbeite im Spitalzentrum Biel auf der Familienplanung. Oder besser gesagt, Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Das ist unser offizieller Titel.
Und wenn die Leute zu euch kommen, mit was für Fragen kommen sie? Was ist da so
euer Angebot? Also die Fragen sind meistens um sexuelle Gesundheit allgemein, das heißt Verhütungsgespräche, ungeplante Schwangerschaft, geschlechtsübertragbare Krankheit, Notfallpille oder Pille danach auch gesagt, allgemein Fragen um die Sexualität eigentlich. Manchmal gibt es Leute, wo mit Behinderung auch kommen und irgendwie Sexualkunde werden. Es ist ja Wir sind sehr offen für alle Fragen, was um Intimität geht. Und dann, wenn wir merken, dass es nicht genau der richtige Stelle ist, dann haben wir auch Ressourcen, wo wir einfach die Leute auch weiterschicken können.
Bei unserem Gespräch heute geht es ja um spezifisch Männer, Menschen mit Penis und Verhütung. Jetzt, wenn wir so ein bisschen den historischen Bogen oder den Bogen auftun, von der Vergleich von heute zu vor ein paar Jahren, hat sich das Interesse verändert? Habt ihr mehr Besuch von Männern? Habt ihr mehr Interesse von Männern? Oder ist es etwa gleich geblieben? Wie sieht es so aus?
Also ich kann jetzt eigentlich von meiner Erfahrung nur reden. Ich bin nur seit 5 Jahren in dem Beruf. Und ich habe jetzt von diesen 5 letzten Jahren einfach schon, ich habe sehr viele Änderungen schon gesehen, was dieses Thema betrifft. Am Anfang habe ich eher beobachtet, dass es ist eigentlich meistens durch Schwangerschaftsthema, ungeplante Schwangerschaftsthema, dass ich da Zugang habe zu Männern. Manchmal auch bei Verhütungsgespräch für Frauen. Und beim Schwangerschaftsabbruch-Thema habe ich zwischendurch so diskrete Fragen gehabt, aber auch meistens von der Frauenseite, so, wo gefragt haben, ob es auf dem Markt irgendetwas gibt für die Männer und so. Vor 5 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, es ist sehr diskret gewesen und ich selber habe immer den Frust gehabt, weil ich habe immer nicht gewusst, wie ich den Zugang zu dem Mann habe, wo einfach so, wie kann ich den Bewusstsein einfach oder die Tür öffnen? Ich sage nicht, dass die Männer nicht den Bewusstsein haben, aber wie finde ich den Weg in diesen Art Gespräch einfach mit denen? Und jetzt vor 1,5 Jahren rund allein. Es gibt Männer, wo sich, wo hier kommen, mit der Freundin meistens, ja, immer noch. Und sie haben ganz spezifische Fragen. Das heißt, sie haben schon den Zugang jetzt zu Informationen irgendwo durch Netzwerk, sagt man, ja, Internet und so, vielleicht Gespräche unter Männern oder so, haben sie die Informationen ein bisschen und sie wollen einfach spezifische Informationen haben. Oder sie wissen schon, dass es etwas existiert und kommen jetzt spezifischer für solche Fragen.
Was fragen Sie denn konkret? Was ist so die Frage, die du am meisten hörst?
Ja, was gibt's für Männer und könnte ich auch eine Pille haben? Gibt's auch eine Pille, Pille für Männer oder dann ist auch die thermische Methode, ja. Das, da hören sie am meisten.
Von der reden wir auch viel im Podcast noch mit den anderen 2 Gesprächspartnern, die thermische Methode.
Ja. Entschuldigung. Manchmal geht's auch über Vasektomie eigentlich, so. Sterilisierung. Aber da, klar, offiziell sind sie, ist es erlaubt, ab 18 Jahren zu machen, aber im Tat, Ärzte machen es nicht so einfach, so schnell, einfach so früh. Heutzutage ist in der Praxis so, dass Männer eine gewisse Kondition haben müssen, das heißt, gewisse Alter, gewisse Profil und.
Ah, das heißt, man kann sich als Mann nicht einfach unterbinden, nur weil man das möchte, für die Verhütung oder gegen die Familienplanung.
Oh, sie müssen einfach gut so einen Arzt finden, wo einfach einverstanden ist, weil wenn man 18 Jahre alt ist und gewisse Entscheidungen trifft, vielleicht sieht es ganz anders aus mit 25 oder mit 40. Und das, da begleiten wir einfach auch eher in die Richtung. Ist nicht so einfach. Aber für die Frau ist der Zugang auch nicht so einfach.
Das glaube ich. Ja. Und was antwortest du denn diesen Männern? Was könnt ihr konkret anbieten?
Ja, heutzutage, was konkret ist, ist Kondom und Unterbindung, sagt ihr auf Deutsch. Ja. Und ich habe mich jetzt ausgebildet für symptothermale Methode, das ist diese Selbstbeobachtungsmethode für Frauen. Und das ist so eine Methode, wo die Männer sehr gut in das Verhütungsthema reinkommen können, wo sie auch koaktiv sein können in dieser Methode. Das heißt, die Frau beobachtet ihren Körper und die Analyse oder Interpretation von diesen Zeichen können die Männer auch, haben auch einen Zugang dazu.
Und, das ist mit Temperaturmesser, gell?
Temperatur, Zervixschleimbeobachtung und so weiter. Und da habe ich immer mehr Männer, die sehr motiviert sind. Und entweder schicke sie die Frauen, weil sie schon die Methode kennen und sie sind motiviert mitzumachen. Oder sie sind sehr gut, sehr gern einfach dabei, um, es ist wie ein Spiel eigentlich, diese Interpretation zu machen. Und das sind die drei Sachen, was wir, klar, Symptothermie ist nicht typisch, spezifisch für Männer, aber es ist ein Boden, wo die Männer einfach aktiv sein können, eigentlich. Und ich habe jetzt seit ein paar Monaten, habe ich jetzt diese thermische Methode, dieser Ring einfach auch schon für unsere Familie bestellt. Das heißt, wir können einfach diese Methode zeigen. Wir können auch gewisse Informationen schon geben über die Methode, so, aber Begleitung können wir jetzt noch nicht konkret geben.
Was ist das für ein Ring?
Androswitch. Es ist so ein thermischer Ring. Es ist eigentlich wie eine Vereinfachung vom Jockstrap. Diese Wärmungsunterwäsche. Anstatt so eine Unterwäsche einfach oder so eine Struktur anzuziehen, es ist nur ein Ring eigentlich, was der Mann anzieht.
Und der eigentlich. Ring tut man, ist der um einen Penis drum oder um, ja. Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist ein Ring, was der Mann um den Penis anlegt und es hat so verschiedene Breite. Eigentlich, es sind verschiedene Größen, Entschuldigung, je nach Breite vom Penis. Eigentlich sind 5 oder 6 Größen, was es gibt. Und der Mann zieht das um den Penis rum und zieht eigentlich den Hodensack durch dieses Ring auf, damit die Hoden einfach nach oben gezogen werden. Ist eigentlich ein ähnliches System wie diese Wärmungsunterwäsche, aber es ist vereinfacht in den Ring. Eigentlich. Und Männer können einfach mit 3 verschiedenen Methoden eigentlich jonglieren, mit der Ring, mit Wärmungsunterwäsche und diese Jockstrap, wo eine Struktur ist eigentlich, wo ein Ring, auch ein Ring aus Stoff eigentlich ist. Und es wird mit so Elastik einfach Drag gemacht, damit es wie eine Unterhose eigentlich getragen wird.
Und die Idee ist, dass die Hoden aufgebunden sind, damit die Samen drinnen absterben.
Ja, damit, weil die Hoden sind außerhalb des Körpers, damit sie einfach, damit die Fruchtbarkeit eigentlich gesichert sein kann, weil es braucht ein bisschen kältere Temperatur als der Körper. Und wenn die Hoden nach oben gezogen werden, dann sind sie in eine warme Umgebung und deswegen Samen einfach werden nicht mehr so gut produzieren oder eben verschwinden eigentlich. Aber der Mann hat überhaupt keine Schwierigkeit mit Erektion und Ejakulation und so. Aber in seinem Sperma gibt es einfach kein Samen mehr oder sehr wenig Samen. Es muss unter 1 Million mobile Spermazellen sein, damit der Mann unfruchtbar wird.
Und dann muss er den ganzen Tag 24-7 anlegen oder länger schon ein paar Stunden pro Tag?
Minimum 15 Stunden pro 24 Stunden, wo der Mann das tragen soll. Und eigentlich, wenn man diese Methode braucht, braucht es so einen Lernprozess eigentlich, Adaptationsphase eigentlich, wo der Mann einfach in seinem Leben schaut, im Alltag, wann es am besten passt, wann es einfach angenehmer ist zu tragen, ob es ein Tag oder Nacht ist oder ja.
Und wie hoch ist die Wirksamkeit von dem?
Die Sicherheit heißt es, oder?
Ja, genau. Also wie sicher ist es, dass dann die Frau und die Partnerin nicht mehr schwanger werden kann?
Also heutzutage haben wir mit dem Ring haben wir einfach nur 4 Jahre, oder haben sie, weil ich sage nicht mehr als Familienplanung, sondern das System hat jetzt einfach 4 Jahre Erfahrung. Das heißt, und wir haben noch kein großes Studium über die Methode. Das heißt, wir können jetzt noch keine Zahl angeben. Es gibt so scheinbar 15 Studien, klinische Studien über 122 Personen. Ja, und es gibt noch einen anderen Arzt, Dr. Musset, das ist so ein französischer Arzt, wo ein Studium gemacht hat über 180 Männer über 12 Monate und er hat einmal ein ungeplante Schwangerschaft erfahren.
Berechnet, ja.
Ja. Aber es ist zu leicht und zu wenig Information oder wissenschaftliche Sicherheit, um eine Sicherheitszahl zu geben eigentlich.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass das Interesse, hast du gesagt, ist gestiegen in den letzten Jahren. Das heisst, eure Kunden und Kundinnen kommen wirklich vorbei und fragen nachher. Wieso glaubst du, ist das Interesse heute grösser? Wieso wächst das?
Ich glaube, ich weiß nicht, aber Feminismus hat wahrscheinlich auch einen Teil dazu geführt, dass die Kenntnisse oder Wahrnehmung von Gleichheit oder, ich weiß nicht, ob die richtigen Worte auf Deutsch sind, aber das Gleichheit zwischen Mann und Frau, diese MeToo-Bewegung hätte auch wahrscheinlich auch mehr bewusst gebraucht, einfach für alle. Ja, das Selbstbewusstsein auch ist auch gestiegen heute, dass man diese Selbstentwicklung macht. Es gibt auch immer wieder Männer, das treffe ich auch persönlich, nicht nur in meiner Arbeit, aber wo ungeplant schwanger geworden sind. Das heißt, einfach die Frau ist dann schwanger geworden und dann sind sie in diesen Situationen, wo sie dann plötzlich diese Überlegung hat, was mache ich, wenn sie diese Schwangerschaft behält? Will ich Vater sein, will ich nicht? So eine bewusste Vaterschaft eigentlich, was früher nicht auf dem Weg war. Heutzutage sind die Männer nicht mehr einverstanden, einfach ein Kind auf die Welt zu setzen, ohne irgendeine Beziehung und eine Verbindung mit dem Kind zu haben. Das ist auch so in unserer Mentalität heute. Und dadurch macht es so, dass die Männer einfach mehr Bewusstsein dafür. Was kann ich tun dafür? Und auch durch diese mentale Verantwortung für die Verhütung im Partnerschaft. Bis jetzt war es immer auf den Schultern der Frau. Und ich habe immer mehr Männer jetzt, wo sagen, ja, was kann ich tun dafür?
Ihr gehört untenrum und das war ein Intermezzo zum Thema Verhütung für Menschen mit Penis, eine Kooperation mit der Sexuellen Gesundheit Schweiz. Für weitere Informationen könnt ihr bei Ihnen auf die Webseite, das ist sexuelle-gesundheit.ch. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.